Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Korintherbrief mit Jens Kaldewey.
Wir machen weiter mit der Besprechung von 1. Korinther 11, die Verse 2 bis 16 und fokussieren dabei auf Vers 3. Ich lese. Eine Sache allerdings möchte ich zur Sprache bringen, weil ihr darüber offensichtlich noch nicht Bescheid wisst. Der Mann hat Christus als Haupt über sich, die Frau hat den Mann als Haupt über sich und Christus hat Gott als Haupt über sich. In der vorletzten Episode habe ich euch auf die innere Mitte des ganzen Abschnitts hingewiesen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Paulus hat aus der Schöpfungsgeschichte offensichtlich den Schluss gezogen, dass Christus das Haupt des Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau, weil Adam zuerst geschaffen wurde und dann die Frau. All das aber von Gott. Was heißt das? Es heißt, es ist gut so, es ist richtig so, es funktioniert, weil Gott das so eingerichtet hat und wusste, was er tat. Und er sah alles an, was er gemacht hatte, und schau her, alles war sehr gut. Sehr gut. Es musste nicht verbessert werden. Es war nicht verbesserungswürdig, also nicht so übel, aber einiges muss da doch noch optimiert werden. Nein, muss es nicht. Da muss der Mensch, und das gilt auch in unseren Tagen, nicht noch etwas modifizieren oder gar revidieren. Oder vielleicht sogar einfach glatt verleugnen. Interessant ist, dass hier noch die Aussage hinzugefügt wird, Christus hat Gott als Haupt über sich. Christus hat Gott als Haupt über sich. Es werden drei Aussagen nebeneinander gestellt, in eine Reihe. Der Mann hat Christus als Haupt über sich. Die Frau hat den Mann als Haupt über sich. Christus hat Gott als Haupt über sich. Christus hat Gott als Haupt über sich. Ist das zeitbedingt? Oder ist das eine generelle, allgemeingültige, alle Zeiten überdauernde Aussage? Selbstverständlich. Da nun die anderen beiden Aussagen in derselben Reihe stehen, gilt für sie dasselbe. Auch für die Aussage, die Frau hat den Mann als Haupt über sich. Oder sollten wir diese spezielle Aussage über die Frau aus dieser Reihe herauslösen? Sollten wir sie wegen unseres emotionalen Widerstandes und wegen unzähliger Missbrauchserfahrung unzähliger Frauen mit unzähligen Männern als Haupt besser entsorgen? Wie Dioxinabfälle im Ofen verbrennen durch pauschale Ablehnung einer solchen unzeitgemäßen Feststellung eines unerträglichen patriarchalen Paulus als Kind seiner Zeit? Ich schlage vor, das nicht zu tun, sondern uns für die Möglichkeit zu öffnen, nicht unsere negativen Erfahrungen von Männerherrschaft, Männergewalt und Männerdominanz als das Maß aller Dinge zu betrachten, sondern das, was Gott darunter versteht, gemäß der tiefsten Mitte unseres Abschnitts, alles aber von Gott. Wenn das Hauptsein des Mannes über die Frau von Gott kommt, ist es gut, sogar sehr gut, auch wenn wir bislang nur Zerrbildern begegnet sind. Wir kennen zur Genüge den menschlichen oder besser gesagt unmenschlichen, sündigen, egoistischen Missbrauch dieser von Gott gegebenen und von Anfang an eingerichteten Stellung des Mannes als Haupt. Man soll aber das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Der Missbrauch hebt den wahren Gebrauch nicht auf. Das Original sollte nicht nach der Fälschung beurteilt werden. Die Frau hat den Mann als Haupt über sich, Christus hat Gott als Haupt über sich. Das kann man auch so wiedergeben. So wie Christus Gott als Haupt über sich hat, hat auch die Frau den Mann als Haupt über sich. So wie Christus. Das Original, das Urbild, die Quelle, das Wesen wahren Hauptseins, wie Gott es sich gedacht hat und wie es in ihm selbst gelebt wird, ist dies. Christus hat Gott als Haupt über sich. Und jetzt könnten wir lange drüber reden, wie das denn für Christus war, dass er Gott als Haupt über sich hatte. Und ich frage euch, War das bedrückend? Unterjochend? Abwertend? Einengend? Gefährlich? Ohnmächtig? Nichts von all dem. Gar nichts. Es war eine durchgehend positive Erfahrung. Jesus liebte das Hauptsein Gottes. Gott ist mein Haupt. Das hieß für ihn, Gott ist mein Vater. Er sorgt für mich. Er fühlt sich für mich verantwortlich. Er liebt mich. Ich gefalle ihm. Er verlangt zwar manchmal Schwieriges, aber nichts Unmögliches. Und er meint es zutiefst gut mit mir. Und so, wie er mich behandelt, so behandle ich jetzt auch die Menschen, die er mir zuführt. Meine Jünger, meine Gemeinde. Jesus wird nämlich als Haupt der Gemeinde bezeichnet. So wie er Gott als Haupt hat und entsprechend behandelt wird, haben wir alle Jesus als Haupt und werden so behandelt, wie er vom Vater behandelt wird. Was kann es Besseres geben? Und deshalb sagt Paulus im Epheserbrief, denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Die Männer sind verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. So versteht Gott das Hauptsein. So soll es gelebt werden. So lebt er es selber. So lebt Christus es. Der Mann wurde zuerst geschaffen und hat dadurch eine besondere Stellung. Im ersten Entwurf dieser Episode schrieb ich statt besondere Stellung Vorrangstellung. Das kam nicht gut an bei meinen beiden schon lange erwachsenen Töchtern, die Probe gelesen haben. Vorrangstellung ist ein fürchterliches Wort, schrieb die eine. Aber wie soll man das bloß formulieren? Mein Kopf rauchte. Da kam mir eine Idee. Nicht Vorrangstellung, sondern Voranstellung. Ich sag's nochmal. Nicht Vorrangstellung, sondern Voranstellung. Gott stellte den Mann voran. Dahinter spüre ich eine Verpflichtung. Adam soll vorangehen. Der Voranplatzierte soll auf der gemeinsamen Wanderung durch das Leben und in der gemeinsamen Aufgabenstellung vorangehen, Initiative ergreifen, das, was von vorne kommt, an Gefahren abfangen, als Erster den Kopf hinhalten, der Erste im Kampf sein, an der Front sein. Aber wozu? Um über die Frau zu triumphieren, sie zu unterdrücken? Das kam erst nach dem sogenannten Sündenfall, nach der Vertreibung aus dem Paradies, nach dem Eindringen der Schlange als Verkörperung des Bösen in die gute Schöpfung Gottes. Ich lese aus Genesis 3, Vers 16, Elberfelder Übersetzung, zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Er aber wird über dich herrschen. Das ist die Folge der Abwendung von Mann und Frau von Gott. Gott überlässt die Menschen dieser Folge, aber das ist nicht sein letztes Wort. Das ist nicht endgültiges Schicksal. In Jesus Christus, durch ihn und durch die Verbindung mit ihm, macht sich das ursprüngliche Hauptsein, wie Gott es sich gedacht hat, wieder Bahn, verschafft sich Geltung und ansatzweise dürfen wir das ja auch in vielen Ehen beobachten. Denn dazu wurde Adam, der Mann, zuerst geschaffen. Achtung, um die Frau, die Gott ihm dann zuführen würde, zu lieben, zu ehren, sich verantwortlich zu wissen für sie und ihr treu zu dienen zu ihrem Wohl, gleichzeitig aber auch durch sie die Hilfe Gottes zu erfahren. Denn in 1. Mose 2, Vers 20 lesen wir, der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Das hebräische Wort für Hilfe wird immer wieder für die Hilfe verwendet, die von Gott kommt, nämlich kompetente, kluge, kraftvolle Hilfe von oben, von einem Stärkeren. Leider hat die einflussreiche Übersetzung von Martin Luther ein riesiges Missverständnis ausgelöst. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Gehilfin, das klingt nach unterwürfiger Dienstmagd niedrigen Ranges. Völlig falsch. Die Frau ist die von Gott gesandte Hilfe für den Mann, die er braucht, die er aus Gottes Hand empfängt, für die er aber dann auch verantwortlich ist. Jeder Mann wird sich im Gericht Gottes vor Gott zu verantworten haben, wie er die Boten Gottes, die Gehilfen, die Hilfe, die von Gott kam, wie er mit der umgegangen ist. Wie ist es nun aber zu verstehen, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, genauer gesagt die Ehefrau ihrem Ehemann? Der Begriff Unterordnung ist dermaßen belastet und dermaßen missbraucht und strapaziert, dass er tatsächlich nicht mehr verwendbar ist. Er muss ersetzt werden. Aber wie? Ich schlage ein Verb vor. Würdigen. Den Mann würdigen. Ihm Würde zusprechen, ihn würdevoll behandeln, ihn nicht entehren, ihm Würde und Respekt nicht entziehen, wenn er sein Hauptsein gelegentlich oder öfter missbraucht oder viel zu wenig auslebt. Oft wurde nämlich Unterordnung als Gehorsam in jedem Fall verstanden, was natürlich falsch ist, denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und die erste Loyalität einer christlichen Frau ist Christus. Und wenn eine Anweisung des Mannes sich gegen Christus und seine Gebote wendet, darf, ja sollte, eine Frau ihrem Mann den Gehorsam entziehen, aber nicht die Würde. Da, wo ein Mann sich von seiner Frau gewürdigt weiß, gewürdigt erfährt, wird er nicht immer, aber oft dazu motiviert, seinerseits verantwortliches, sich hingegebenes, sich kümmerndes Haupt zu werden. Wie ich in den Wald rufe, schallt es hinaus. Und das wiederum wird es der Frau leichter machen, ihren Mann zu respektieren und sich ihm anzuvertrauen. Und so können die beiden sich gemeinsam und miteinander der ursprünglichen Absicht Gottes nähern für Mann und Frau. Auf diese Weise kann sich die schöpfungsmäßige Voranstellung des Mannes langsam von einer Bedrohung zu einem wohltuenden Segen verwandeln. So kommt langsam wieder zum Vorschein, was durch den Sündenfall verloren ging und im ersten Kapitel der Bibel wunderbar beschrieben wird. Ich gebe es in eigenen Worten wieder, angelehnt an die Gute Nachricht-Übersetzung. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau, damit sie beide miteinander und sich ergänzend seine Vertreter und Repräsentanten auf der Erde sein sollten. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Die heutige Gleichstellungsbewegung, die Betonung von gleichen Rechten und gleicher Stellung von Mann und Frau in letzter Konsequenz, hat viel Gutes. Sie ist in großen Teilen eine sinnvolle, heilsame Gegenbewegung zu verletzender männlicher Dominanz. Gott ist in dieser Bewegung. Er hat sie meines Erachtens initiiert. Aber gleichzeitig, wie so oft, mischt sich auch Ungutes in diese Bewegung mit hinein. Sie schießt über das Ziel hinaus, die völlige Aufhebung und Verleugnung der gottgegebenen, in der Schöpfung enthaltenen Wahrheit. Der Mann ist das Haupt der Frau. Durch die missbräuchliche Vorrangstellung des Mannes, mit der seine fürsorgliche Voranstellung ersetzt wurde, ist tatsächlich viel Schaden angerichtet worden. Doch nun treten neue Schäden auf. Durch die Entwürdigung des Mannes, in dem ihm sein Hauptsein grundsätzlich abgesprochen wird. Die in ihn von Gott hineingelegte Hauptverantwortung kann sich so viel schwerer entfalten.